Ich bete ganz kurz für die Predigt. Ja, Vater, danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns lieb hast. Egal, ob wir dich seit kurzem kennen oder schon immer, aber du bist hier für uns. Und ja, sprich durch mich, sprich durch dein Wort. Lass, dass das, was wichtig ist, ankommt. Amen. Ja, ich habe schon das Raunen vorhin gehört, als gesagt, das geht um den verlorenen Sohn. Und dachte, oh gut, dann kann ich meinen Mittagsschlaf schon mal vorziehen, die Geschichte kenne ich. Und mir geht es ja auch so, es ist eine super Geschichte, wirklich sehr berührend, wie der Vater ist. So einfach diese Liebe wird da so enorm plastisch dargestellt. Aber vielleicht geht es einfach mal auch so, ich bin schon ewig Christ, ja, also ich bin ja schon eigentlich quasi aufgewachsen, meine Eltern sind Missionare. Ich habe ja das nie gemacht, ich bin nicht weggegangen, ich habe nie Geld für Prostituierten ausgegeben. Ich war auch nicht so dermaßen tief im Schlamassel wie dieser jüngere Sohn. Das heißt, so ein bisschen hat man so ein herzmütiges Gefühl bei der Geschichte und ist auch wirklich, finde es cool, wie Gott ist, aber so ein bisschen Distanz hat man. Geht mir zumindest so. Und ich habe vor ein paar Monaten, bin gerade ein bisschen so krank, immer wieder gewesen, letztes Jahr hatte ich also mehr Zeit zum Lesen, dann habe ich ein Buch in die Hand gekriegt von Tim Keller, einem amerikanischen Pastor, und er hat diese Geschichte nochmal ausgelegt, und da ist mir erst bewusst geworden, dass diese Geschichte gar nicht, dass Jesus diese Geschichte gar nicht für die erzählt hat, die letztlich wie der jüngere Sohn sind, sondern er hat die Geschichte für die erzählt, die eigentlich wie der ältere Sohn sind, also gerade für Leute wie mich. Und ich habe gedacht, vielleicht gibt es auch einige hier, denen es genauso geht. Und dass diese Geschichte, für die, die es damals gehört haben, war das keine Geschichte, wo die dann gedacht haben, wow, wie schön, sondern höchstwahrscheinlich waren die das gehört hatten, danach ziemlich zornig, ziemlich sauer auf Jesus. Warum? Das ist eine radikale Geschichte, aber diese Radikalität dieser Geschichte kommt nur heraus, wenn man beide Söhne mal nebeneinander stellt und vergleicht. Und das hat mich mitgenommen, das hat mich sehr bewegt, hat mich angesprochen, und deswegen dachte ich, ich erzähle euch mal ein bisschen, was mich da bewegt hat. Und deswegen auch der Titel, nicht ein verlorener Sohn, wie es oft, sondern es sind eigentlich zwei verlorene Söhne, und vielleicht findest du dich auch wieder in einem dieser Söhne. Wenn man nämlich in den Kontext guckt, sorry, ein bisschen klein, aber doch, geht. Muss man nämlich ein bisschen zurückgucken, ne? Die Geschichte ist in Lukas 15, Vers 11. Wenn man wissen will, warum Jesus das erzählt hat und wem er das erzählt hat, muss man ein bisschen weiter gucken, weil die Geschichte ist eine Serie von drei Gleichnissen. Der Gleichnis von der verlorenen Schaf, dann kommt die verlorene Münze und dann kommt der verlorene Sohn oder eigentlich die zwei verlorenen Söhne. Und warum erzählt Jesus diese Geschichte? Es steht in Lukas 15, Vers 1 bis 2, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen, also den Pharisäern und Schriftgelehrten, Jesus folgende Gleichnis, und dann erzählte er ihnen sukzessive diese drei Gleichnisse. Man sieht so ein bisschen, das sind zwei Personengruppen, ne? Einmal die sogenannten Zöllner und Sünder und einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten. Vielleicht ganz kurz, wer waren denn diese Zolleinnehmer und Sünder? In dem Kontext, aus der damaligen Sicht, hat man jemanden als Sünder bezeichnet, ein Jude, der sich nicht an Gottes Gebote gehalten hat. Das heißt, war jetzt nicht jemand, der gestohlen hat oder der richtig böse war, sondern es waren Menschen letztlich, die Juden waren, aber vielleicht nicht den Sabbat gehalten haben, sich nicht an die Essensvorschriften gehalten haben, die letztlich sich nicht so sehr interessiert hatten für die ganzen Gesetze und Gebote. Heute würde man vielleicht sagen, säkulare Juden, säkulare Menschen, nicht religiöse Menschen. Und die Zolleinnehmer, die sind noch mal einen Schritt weiter gegangen, die haben sich zusammengetan und zusammengearbeitet mit den Römern für einen eigenen Vorteil. Die wurden sehr reich dadurch, weil sie quasi die Zusammenarbeit mit den Römern gemacht haben. Heute würde man vielleicht sagen, das sind hedonistische Menschen, die einfach gesagt haben, ist mir völlig egal, ja, was andere denken, ich möchte das meiste für mich rausholen. Das heißt, Jesus war ständig umgeben von, heute man sagen, säkularen, nicht religiösen Menschen und hedonistischen Menschen, die einfach ihr Leben feiern wollten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, das sind quasi die Frommen, ja, von damals, die sich immer an Gottes Gebote gehalten haben, die eigentlich immer ganz penibel darauf geachtet haben, was steht in der Bibel, war ja nicht schlecht, ja, das heißt sogar gut, die haben sich darüber aufgeregt und waren sauer. Wie kann das sein, dass Jesus sich genau mit diesen quasi säkularen und hedonistischen Menschen zusammentritt? Vielleicht ein kleiner Side-Remark. Ich finde es eigentlich interessant für eine Gemeinde, auch mal darüber nachzudenken, Warum haben gerade säkulare, nicht religiöse Menschen sich so sehr für Jesus' Botschaft interessiert? Und warum ist es heute nicht mehr so? Also vielleicht mal für Wolfram hast du. Genau, und die Geschichte, die Jesus erzählt, fängt ja schon damit an. Ein Mann hatte zwei Söhne. Ich glaube, Jesus war ganz wichtig, von Anfang an festzustellen, es geht nicht hier um einen Sohn, es geht hier um zwei Söhne, die er darstellt. Und ihr merkt vielleicht schon, das spielt sich ja auch mit diesen zwei Gruppen zusammen. Ne? Diese einen, die sich nicht für Gott interessiert und die anderen, die sich für Gott interessieren und eigentlich Gott folgen wollen. Ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen die erste Geschichte, um dann aber stärker auf die zweite zu gehen. Ich meine, die erste Geschichte ist schon sehr besonders. Da kommt ein Kind, ne, von einem höchstwahrscheinlich Patriarch, ja, das war so ein reicher, vermögender Patriarch im Mittleren Osten, also jemand, der richtig gut gesetzt war. Und der kommt zu dem hin und sagt, Vater, ich hätte gern dein Erbe, weil was bringt es mir, wenn ich später habe? Ihr kennt die Geschichte. Das heißt, was er macht, ist, er demütigt seinen Vater öffentlich, sichtbar. Und ein Patriarch von damals hätte den mit höchstwahrscheinlich ziemlich gehaue, ja, also der wäre ziemlich handgreiflich geworden, hätte ihn rausgeschickt. Und diese Frage ist schon erstaunlich und dann die Antwort des Vaters ist ja noch erstaunlicher. Er teilt quasi das Erbe auf. Im Griechischen steht da Bios, also er teilt quasi sein Leben auf, weil der hat ja nicht Bargeld oder Aktien dem Sohn gegeben, sondern hat ihm sein Land geteilt. Und ich weiß nicht, ob es hier Landwirte gibt. Das tut doch weh, oder? Wenn ich sage, stell mal vor, wenn ich meinen Garten teile, ja, das ist dann nicht mehr meins, da wohnt dann jemand anders. Das heißt, er teilt sein Leben auf und gibt es diesem Sohn. Und was macht der Sohn damit? Der verkauft alles, verprasst alles. Gibt alles auf für Party, für Feier und dann landet er bei den Schweinen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie Jesus vielleicht auch klar wird, ne? Das ist so ein bisschen, wie viele Menschen ja auch heute leben, sage ich mal, nicht religiöse Menschen. Ne? Ich versuche das meiste aus meinem Leben rauszuholen. Ich interessiere mich nicht für den Vater, aber ich interessiere mich für das, was der Vater schenkt, ja? Also das Materielle und so weiter. Das will ich alles haben, damit ich das meiste rausholen. Den Vater selber, das ist mir egal, ob es ihn gibt oder nicht. Was schert's mich? Ja? Hauptsache, ich hole das meiste raus, dieser erste Sohn. Und dann sitzt er bei den Schweinen und dann ist es eigentlich erstaunlich, dass er eigentlich nicht mal so richtig Reue empfindet. Ne? Der sitzt eigentlich bei den Schweinen und denkt sich nicht, Mist, ich war so böse zu diesem Vater und ich habe so ein schlechtes Gewissen. Sondern was der ja macht, ist, dass er sagt, mir geht es nicht so gut. Den Arbeitern von meinem Vater geht es besser. Ich sollte mal nach Hause gehen wieder und vielleicht zumindest mal Arbeiter sein. Und dann macht er sich diesen Satz, den konstruiert er so ein bisschen, Vater, ich bin dir schuldig geworden und so weiter. Aber wenn man so ein bisschen guckt, wie Jesus erzählt hat, dann ist es gar nicht so viel Reue, sondern er sagt, meinem Vater geht es eigentlich besser, also gehe ich da wieder zurück. Er kommt zurück und dann wird dieser Vater beschrieben, wirklich ein verschwenderischer Vater, wenn man sich das mal anguckt, weil der lässt ihn ja nicht mal aussprechen, der gibt ihm gar keine Chance eigentlich zu zeigen, dass er wirklich Reue hat. Was macht er? Er umarmt ihn, er rennt ihm entgegen, auch für einen Patriarchen, der damaligen Zeit unmöglich, ein Asiat, der rennt nicht, ja? Also da würde ich nie machen, also das geht nicht. Ja? Also, das heißt, für die Menschen damals muss das gewaltig gewesen sein, ein rennender Vater. Und was macht er? Er beschenkt ihn, er gibt ihm das beste Kleid, ist euch schon mal aufgefallen, nicht irgendein Kleid, er kriegt gleich das beste Kleid, er kriegt gleich den Siegelring quasi, also er setzt ihn wieder ein als Sohn und als jemand, der die Geschäfte führen kann, er könnte also morgen ein Feld verkaufen und wieder Party machen. Er macht ein Fest und schlachtet nicht irgendein Tier, sondern das Mastkalb. Fleisch war damals schon sowas Besonderes. Das war sehr teuer. Das Mastkalb, das war Premium, ja. Wie würde man heute sagen, vielleicht Dry-Age Premium Rib, ja. Und das macht der Vater sofort. Er feiert eine Feier mit allen. Und dann endet letztlich dieses Gleichnis wie die anderen Gleichnisse aus. Die kennt ihr sicher auch, ne? Das Schaf wird gesucht. Das Schaf wird gefunden, dann gibt es ein Fest. Die Münze wird gesucht, die Münze wird gefunden, dann gibt es ein Fest. Und hier ist der Sohn, der kommt zurück und dann gibt es ein Fest. Und ich glaube, das zieht natürlich an, das ist erstaunlich. Also ich finde diesen Vater, ich will es gar nicht kleinreden, dieser Vater ist gewaltig und wie Jesus ihn beschreibt als Gott, ja, es ist einfach unglaublich, wie er auf diese Menschen zugeht, wie er bereit ist, wenn jemand zurückkommt, ihm alles zu geben. Aber wäre die Geschichte jetzt da zu Ende, dann wie gesagt, würde es eigentlich etwas fehlen, nämlich den zweiten Teil der Menschen, vielleicht viele hier, die ja gar nicht so sind, sondern die sind wie dieser ältere Sohn, die den Vater nie verlassen haben, die immer beim Vater waren. Was ist eigentlich mit denen? Wie geht der Vater eigentlich mit denen um? Welche Probleme haben die? Und dieser Sohn, der kommt vom Feld zurück und hat gar nicht gemerkt, dass eine Feier stattfindet. Ne? Alle anderen haben schon gefeiert, die Diener haben gefeiert, die ganze Dorf war da, das Maskal war geschafft. Der Einzige, der das nicht gecheckt hat, dass da eine Feier ist, war dieser Sohn. Das heißt, der kommt zurück, hat hart gearbeitet, wie es halt vielleicht so ist, ne? War ein guter Schwabe vielleicht, hat hart gearbeitet, gar nicht gecheckt, dass da eine Feier ist. Und dann wird er erstmal misstrauisch. Der geht nämlich nicht rein und guckt, was ist da los. Der hört Musik und denkt sich, das ist ja komisch, was ist denn da los? Und fragt erstmal jemanden, den Diener, und sagt, hey, was ist denn da los? Und er sagt ihm, dein Bruder ist zurückgekommen. Hat er auch noch nicht mitgekriegt. Ne? Dein Bruder ist zurück und dein Vater feiert ein Fest und hat sogar das Mastkalb geschlachtet. Vielleicht geht es immer mal aus. Und ich finde mich da so ein bisschen wieder und sicher auch diese Pharisäer und Schriftgelehrten, dass die ja eigentlich gar nicht gecheckt haben, dass der Messias da ist. Dass die Feier schon angefangen hat und die gucken so misstrauisch und sagen, oh, ist es denn koscher, was er da macht? Ist es denn richtig? Und vielleicht, wenn ihr so seid wie ich, auch so ein bisschen dieser ältere Sohn-Typus, dann ist vielleicht auch so, dass man guckt, oh, da passiert irgendwas, da kommen Leute zum Glauben oder keine Ahnung, die haben Spaß, die Christen da. Mal gucken, ja, ob das hier wirklich so passt. So, aber vielleicht ernsthaft, was passiert mit dem Bruder? Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht in ein Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Hier passiert eigentlich so ein erster Schritt, denke ich, wo Jesus ziemlich deutlich diesen Pharisäern, Schriftgelehrten, vielleicht auch uns zeigen kann, was macht denn hier der Bruder? Der Bruder wird zornig und will nicht ins Haus hineingehen. Das heißt, er weigert sich, in das Haus hineinzugehen. Der tut öffentlich eigentlich gegen den Vater rebellieren. Er sagt, das, was mein Vater da macht, da will ich nichts mit zu tun haben. Das, was mein Vater da macht, da will ich nicht mit rein. Und das haben ja sicher alle mitgekriegt, ja? Die ganze Zeit gefeiert haben, gut getuschelt. Oh ja, guck mal hier, der will da nicht rein, der widersetzt sich seinem Vater. Für damalige Verhältnisse ein No-Go. Höchstwahrscheinlich ist es schon so schlimm gewesen, diese öffentliche Demütigung des Vaters für die damalige Zeit, der hätte ihn vielleicht sogar enterben können. So krass ist es sein, muss ich dir vorstellen, dass ein Kind öffentlich sagt, ich widerspreche meinem Vater. Und wieder handelt der Vater hier außergewöhnlich, weil der Vater lässt ja nicht den Sohn zu sich kommen. Der Vater sagt nicht, dann bleibt halt draußen. Der Vater macht ja eigentlich das Gleiche wie beim jüngeren Sohn. Er geht raus zu ihm. Er geht ihm entgegen. Er redet ihm zu. In diesem Moment werden auf einmal beide Söhne sehr ähnlich, finde ich. Der eine demütigt ihn, indem er sein Erbe möchte, indem er weggeht, indem er ungehorsam ist. Und hier demütigt eigentlich der ältere Sohn auch den Vater, indem er sagt, ich möchte eigentlich nicht mit dir zusammen feiern, ich möchte nicht bei dir sein. Und bei beiden kommt der Vater raus. Auf wen ist er denn genau zornig? Warum ist er eigentlich zornig? Ist er zornig auf den kleinen Bruder? Nein, ich denke nicht, weil mit dem kleinen Bruder hat er, glaube ich, abgeschlossen. Weil später tut er ihn gar nicht als Bruder bezeichnen. Ich weiß nicht, ob es vorhin aufgefallen ist. Er sagt, der Mensch da, der da, dein Sohn. Das heißt, er sagt nicht mein Bruder, sondern er sagt, der da, der Typ da, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Dein Sohn, du hast ihn wieder aufgenommen, dein Problem. Das heißt, ich glaube, auf den älteren Sohn, das war für ihn völlig egal. Er ist zornig auf den Vater. Und ich glaube, wenn man seine Antwort anguckt, sagt er ja, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und da merkt man, da schwelt doch schon was länger, oder? Der ist jetzt nicht einfach plötzlich zornig auf den Vater, sondern schon Jahre schwelt da was in ihm. Seit Jahren, sagt er ja, arbeite ich hier, diene ich hier, ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Der ist ein super gehorsamer Mensch. Wenn man es überträgt auf dem geistlichen Sinne, sagt doch jemand, ich habe hier immer gearbeitet. Ich habe schon Jungscha damals gemacht. Ich habe schon immer war ich hier. Und ich habe nie, wie diese anderen Leute, über die Stränge gezogen. Ich habe eigentlich immer geguckt, dass ich mich an die Gesetze und Gebote von Gott halte. Und doch, ne? Und doch, und jetzt explodiert es, glaube ich, bei ihm, und doch hast du mir nie ein Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden feiern könnte. Und vielleicht geht es dir auch so, ja? Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du sagst, ich habe immer geholfen, ich habe immer gedient, ich habe immer hier viel investiert, bin schon so lange Christ, ich habe Gott schon so viel gezeigt eigentlich, wie gut ich bin und ich war immer so loyal. Und trotzdem geht es mir vielleicht nicht gut. Und trotzdem erlebe ich nicht die Wunder. Und trotzdem erhört Gott vielleicht nicht mein Gebet. Und irgendwo schwelt vielleicht auch was in dir, und das habe ich gemerkt bei mir, dass man sagt, irgendwie bin ich sauer auf Gott. Da müsste doch mehr herumkommen, oder? Da müsste doch mehr herumkommen, wenn man so viel gemacht hat und wenn man so viel gearbeitet hat. Und dann merkt man, finde ich, auch hier wieder einen Vergleich, eine Ähnlichkeit zu dem jüngeren Sohn und dem älteren Sohn, weil was macht er eigentlich? Warum dient er eigentlich? Warum gehorcht er eigentlich? Weil er den Vater liebt? Weil er sich für den Vater interessiert? Nein, er würde gern was kriegen dafür. Das ist seine Motivation. Er würde gern etwas bekommen. Ja? Das heißt, er sagt, ich investiere und ich kriege was. Eigentlich interessiert er sich genauso nur für die Geschenke des Vaters wie der jüngere Sohn. Der jüngere macht es offensichtlich. Ne? Der nimmt sich das einfach. Der holt sich es einfach und der macht Party. Und der hier, der würde auch am liebsten was vom Vater haben. Das ist das, was ihn interessiert. Gar nicht der Vater selber. Aber er würde es gern sich erarbeiten. Er würde sich gern selber erlösen. Er würde sich selber gern da reinsetzen. Aber beide lieben den Vater nicht. Sie lieben das, was der Vater hat. Und ich finde, da ist die Bibel auch ziemlich klar. Ich finde, die krasseste Stelle ist in 1. Korinther 13, was ja eigentlich das hohe Lied der Liebe ist. Aber wenn ihr euch den Anfang mal durchlest, ich zitiere mal eine Stelle, dann wird es so ganz klar, wie wenig es eigentlich Wert hat, das, was er getan hat. Ne? Alles gemacht, nie anders, wenn die Liebe fehlt. Ich lese mal Korinther 13, 2. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt werden, und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten und denkbaren Maß gegeben ist, dass ich sogar Berge versetzen kann. Stellt euch vor, ne? Ihr habt prophetische Eingebung. Ihr kennt die Bibel alle auswendig. Ihr habt die Top-Erkenntnis. Ihr wisst noch mal 5 Punkte mehr als ich über den verlorenen Sohn. Und ihr habt so viel Glauben, ihr könnt Berge versetzen. Ja? Wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Also er sucht Glück, der ältere Sohn, nicht im Vater, sondern er sucht Glück auch in dem, was der Vater ihm geben kann. Und er möchte genau wie der jüngere Sohn nicht mit dem Vater feiern, sondern mit den Freunden feiern. Und da ist das Fest, ist Gott da. Er steht vor der Tür eines Fests, wo er mit dem Vater feiern könnte. Und das will er nicht. Er möchte mit Freunden feiern. Er möchte das nutzen. Ne? Und mir ging es so ähnlich, das hat mich ziemlich angesprochen. Ich bin so letztes Jahr sehr viel krank geworden und dann irgendwann jetzt bin ich auch in so einer, das ist wie so eine Fatigue, ja, also ich komme da nicht mehr so richtig raus. Und da habe ich auch gemerkt, dass, und ich habe dann nicht mehr gepredigt, das ist so meine erste Predigt seit über ein Jahr bestimmt, und vieles, was ich so gern gemacht habe als älterer Sohn, ja, konnte ich nicht mehr. Ja. Und ich habe dann gemerkt, wie ich dann schon ein bisschen sauer auf Gott wurde oder gesagt habe, wie kann das sein? Ich habe so viel gemacht und ich kann das doch, ja. Warum kann ich das nicht mehr? Warum darf ich das nicht mehr? Und dann habe ich das auch so ein bisschen erlebt, kommt so ein Funke, der dieses Schwelbrand so ein bisschen entzündet, nämlich, und da kommt dann dieser Mensch, ja? Und das ist, glaube ich, das, was ihn den Funken in diesen Schwelbrand bringt und zum Lodern bringt. Und dann kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, sagt er, ne? Der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Ich weiß nicht, ob es euch auch mal so geht, zumindest die so die älteren Söhne hier sind. Ne, da macht man so viel, da investiert man so viel, da ist man so brav. Ja? Und auf einmal wird jemand Christ, ja? Und der erlebt, dem geht es gut, der erlebt Wunder, der predigt vielleicht und 15 stehen auf und wollen sich bekehren. Ja? Und du machst es schon seit Jahren und denkst dir, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Gott so das mit dir macht? Und ich selber, man fühlt sich so ein bisschen wie die zweite Klasse. Ja? weil man schon länger dabei war. Und fühlt sich, und dann entsteht Groll gegen Gott und dann entsteht Neid gegenüber anderen, die scheinbar Gott viel lieber hat oder mit denen Gott viel lieber umgeht, und man selber steht sozusagen in Regen. So unfair, oder? Wie Gott hier handelt. Der eine kriegt nichts und der andere, der kriegt alles. Beste Kleid, das Mastkalb und so weiter. Und wenn es dich immer anspricht hier, also wenn der Heilige Geist jetzt auch zu dir redet und dir vielleicht dir denkst, das ist so bei dir, da merkst du, da ist dieses ungute Gefühl, dann gibt es ja eine gute Nachricht, weil Gott, der Vater, kommt genauso zu dem älteren Sohn wie zu dem jüngeren Sohn. Er möchte dir genauso begegnen. Er geht dir auch entgegen, er nimmt dich auch in den Arm, er redet auch zu dir, er redet dir gut zu. Das macht er heute hier, das macht er nachher im Abendmahl, du darfst ihm auch begegnen, im Gebet gibt es nachher, habe ich gehört. Das heißt, er geht genauso auf dich zu, er möchte dir genauso begegnen, er kommt heute nach Steinheim, ist hier und möchte dir begegnen, und vielleicht darf ich diese Botschaft hier heute überbringen. Und eine Botschaft, die er dir gibt, die er dir sagen möchte, ist: Achtung, du stehst in Gefahr. Du stehst in Gefahr, und ich habe mal so drei Punkte, die ich hier sehe, wo der ältere Sohn in Gefahr steht. Du stehst in Gefahr, das Fest, dein Erbe und dein Bruder und Schwester zu verpassen. Warum? Schauen wir mal, was nämlich der Vater diesem Sohn, der rebelliert, der ihn öffentlich demütigt, ja, der irgendwie sich völlig ein Stück weit von ihm distanziert und zornig ist, ja, was er diesem Sohn sagt. Er sagt ihm: Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Dann endet die Geschichte. Da muss man noch sitzen und denken, ja, was ist jetzt mit dem älteren Sohn? Der steht vor dem Fest. Geht er rein? Geht er nicht rein? Und ich glaube, das ist doch der Punkt, wo bestimmt die Zuhörer damals, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich ja sofort mit dem älteren Sohn identifizieren mussten, ne? Der jüngere Sohn ist nämlich im Fest und er stellt diese Frage eigentlich Jesus in den Raum: Was mit dir? Was mit dir? Wie entscheidest du dich? Wie entscheidest du dich? Stehst du weiterhin draußen, beobachtest das Fest, ärgerst dich oder gehst du rein in das Fest? Und hier, glaube ich, ruft Jesus zur Umkehr auf den ersten Schritt. Wenn du merkst, du hast diese Punkte gehabt, dann sagt er: Kehr um. Das ist Schuld. Das ist Rebellion gegen Gott, was du da tust, was da passiert. Kehre um, tu Buße. Und dann will Gott dir ja auch vergeben. Er wird dir begegnen, aber es ist nicht richtig. Du verpasst das Fest. Du verpasst die Begegnung mit ihm. Du verpasst die Feier mit ihm, weil du davor stehst, ja? Weil du ein Stück weit dein Herz hart geworden ist, zugemacht hast. Und dann spricht er ihn an: Kind. Das finde ich ganz stark. Er spricht ihn an: Kind. Ja? Er sagt: Du bist aber mein Sohn. Es geht ja, du bist nicht verloren, du bist in einer Art auch verloren, aber du bist trotzdem mein Kind, genau wie der andere auch. Du bist mein Kind, ich bin dein Vater. Und egal, wie die Umstände sind, egal, wie du dich fühlst, ja, ob du denkst, eigentlich müsste mehr doch rauskommen für mich, eigentlich müsste ich doch mehr erleben, eigentlich müsste ich doch mehr diesen Glauben spüren oder so, oder den Vater spüren. Er sagt: Kind, du bist immer bei mir. Und das vergisst mir oft, das habe ich auch gemerkt, als ich dann so viel krank war, und hatte ich Zeit und so, und ich hätte gerne so viel getan, ja, aber ich konnte nicht. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber er ist da. Das ist doch viel mehr wert, als das, was ich tue, ist, dass er da ist und immer da ist. Und das ist, glaube ich, die zweite Botschaft, die er mitgeben möchte: Feier das Fest. Tue weniger für ihn, sei mehr bei ihm. Ich sage es nochmal, ich glaube, das müssen viele von uns begreifen. Ich muss es auch begreifen. Tue weniger für ihn, sei mehr bei ihm. Nimm dir die Zeit. Und ich habe das richtig genossen dann, als ich es gemerkt habe, wenn man nichts anderes tun kann, anstatt nur da zu sein, vor Gott. Was für eine besondere Zeit, wie schön. Und dann finde ich eine ganz starke Aussage, dass er sagt, und alles, was mir gehört, gehört dir. Der sagt ihm letztlich, willst du denn Diener sein? Willst du tun? Und dann bezahle ich. Das ist, so geht man mit einem Diener um, mit einem Arbeiter. Wenn du Sohn bist, wenn du Miteigentümer bist, ich weiß nicht, welche Selbstständige sind, wenn du ein Kind eines Selbstständigen bist, ein Unternehmer bist und mitarbeitest, dann kriegst du doch nicht am Monatsende deinen Lohn, dann gehört dir doch die Fabrik, dann gehört dir Teil des Gewinns, dann kannst du gestalten, dann kannst du selber überlegen, reinvestiere ich das Geld oder nehme ich das Geld raus oder was mache ich damit? Ein Sohn hat eine ganz andere Stellung als ein Diener. Und er wartet auch nicht auf den Ziegenbock. Der gestaltet das ganze Unternehmen. Und wenn er will, kann er auch mal feiern. Das verbietet ihn keiner. Du bist Sohn. Jeder hier, der an ihn glaubt, ist Sohn. Du kannst gestalten. Die Bibel ist ganz, ganz radikal. Die sagt, du bist Priester. Du bist König. Du kannst das Reich Gottes hier mitgestalten. Egal, was du bist, wie du bist, wie viel du geben kannst oder nicht, ganz egal, lass dir von ihm eine Vision schenken. Lass dir von ihm zeigen, wo er dich gebrauchen will und gestalte. Warte nicht, bis jemand dich fragt. Gestalte. Alles gehört dir. Wir sind zusammen, eine Familie. Es ist ein Reich. Da gibt es den einen anderen, der darf es Vollzeit machen, aber der ist auch nur Teil dieses Reichs. Und dann spricht er ihn an und sagt, dieser hier, dein Bruder. Merkt ihr den Kontrast zwischen dieser Mensch dort, dein Sohn, ja, hat der Bruder gesagt. Und Jesus, der Vater sagt, dieser hier, nicht dort, dieser hier, dein Bruder, der war tot und ist lebendig. Vielleicht sehen wir es vielleicht auch nochmal falsch. Das war doch nicht immer nur ein gutes Leben. Diese Feier da, die er hatte mit Prostituierten, war doch nicht schön. Er war tot. Siehst du das nicht? Es ist manchmal, vielleicht tun wir so ein bisschen, haben wir Neid auf Menschen, wo wir denken, Mann, haben die ein gutes Leben. Nein, sie sind tot. Wenn sie Gott nicht kennen, sind sie tot. Es ist nicht was Schönes. Und wenn sie lebendig werden, dann müssen wir feiern. Und dann können wir uns doch freuen, wenn Gott sie übermäßig beschenkt, sage ich mal. Das ist doch super. Weil sie waren verloren und wiedergefunden. Und dann fordert Jesus hier die Menschen eigentlich heraus, diese älteren Söhne. Weil hier gibt es einen Unterschied zwischen diesem Gleichnis und den davor. Weil den davor war immer einer, der hat es gesucht. Der Hirte ist gegangen und hat das Schaf gesucht. Die Frau in dem Gleichnis mit der verlorenen Münze hat die Münze gesucht. Hier hat niemand diesen verlorenen Sohn gesucht. Der ist von selber zurückgekommen. Aber was ist, wenn er es nicht geschafft hätte? Was ist, wenn er nicht die Kraft gehabt hätte, aufzustehen? Was ist, wenn er nicht die finanziellen Mittel gehabt hätte, zurückzukommen zu seinem Vater oder nicht den Mut gehabt hätte? Und wenn es hier so eine Hollywood-Story gewesen wäre, von wem hätte man denn erwartet, dass er den Sohn sucht? Ich kenne, da gibt es diese Filme, ne, wo da der Bruder ist verloren im Vietnamkrieg. Wer geht denn da los? Wer geht denn oft los und sucht den Sohn? Der große Bruder. Ne, ich würde ja wenn ich einen großen Bruder hätte und ich selbst einen großen Bruder bin, dann würde ich doch mich kümmern wollen um meinen kleinen Bruder. Und dieser große Bruder, der wusste, dass es dem schlecht geht, weil er sagt, der hat dein Geld mit Huren verprasst. Das heißt, er wusste, dass er in der Gosse war und hatte nicht das Herz, ihn zu suchen. Von einem großen Bruder würde ich doch erwarten, dass er sagt, Vater, ich habe gehört, meinem Jüngerbruder geht schlecht. Ist okay, wenn ich losgehe und egal, was es kostet, ihn zurückhole. Und Jesus zeigt damit, ohne dass er es erzählt, zeigt, glaube ich, auch erstmal auf sich und sagt, ich habe das gemacht übrigens. Ich bin euer großer Bruder, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich habe das Himmelreich, meinen Vater verlassen und bin auf diese Erde gekommen, habe alles bezahlt, um diese Jüngeren zu finden, um diese Zöllner und Sünder zu finden. Und eigentlich erwarte ich das auch von euch, ihr älteren Brüder. Ihr habt so viel, ihr könnt so viel, ihr wisst alles. Das sind Brüder und Schwestern. Das sind nicht Menschen da dort um dich herum. Das sind Brüder und Schwestern von dir, die zum Vater kommen sollten, die wir zum Vater bringen sollen. Und das ist der dritte Punkt, glaube ich, den Jesus hier herausfordert. Wenn du ein älterer Sohn bist, wenn du schon so lange dabei bist, wenn Gott dich schon so viel beigebracht hat, da sind Brüder und Schwestern um dich herum. Und die haben vielleicht noch nicht die Kraft gehabt, jetzt selber zum Vater zu gehen. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Verpass nicht deinen Bruder, und deine Schwester um dich herum, sondern führe ihn zum Vater. Sei der große Bruder, sei die große Schwester für diese Welt. Und ich glaube, in diesen drei Punkten möchte Gott dir heute begegnen. Der Vater sagt, hey, wenn du Groll gegen ihn irgendwo gehegt hast, wenn du da unzufrieden bist, mit wie er mit dir umgeht, wenn du Neid hast um dich herum, wenn du dieses Fest merkst, ich verpasse dieses Fest eigentlich, kehr um, kehr heute um, sag ihm, tut mir leid, Vater, vergib mir. Und dann erkenne deine Stellung als Sohn und Tochter. Erkenne deine Stellung als Sohn und Tochter und ergreife dein Erbe. Du bist Sohn, du bist Tochter, du bist Mitgestalter. Wir alle hier zusammen haben den Auftrag, das Reich Gottes zu bauen. Ergreife deine Erbe, lebe deine Vision, lass es dir geben, wenn du keine hast. Und dann sehe deine Brüder und Schwestern um dich herum, deine Nachbarn, Freunde, Bekannte. Sieh sie als Brüder und Schwestern, die verloren sind, und führ sie zum Vater, genau wie Jesus es gemacht hat. Mach es fest, jetzt beim Abendmahl oder nachher im Gebet. Lass es dir die Begegnung vom Vater heute nicht entgegen. Sei nicht wie der ältere Sohn, der vielleicht dann draußen stehen bleibt. Und das ist genau die offene Frage, ne, die er dir auch stellt. Wo stehst du und wo willst du hin? Lass uns beten. Und wenn du willst und du merkst, ich möchte das, dann kannst du mit mir mitsprechen. Ja, Vater, es tut mir leid, da wo ich einfach vielleicht unzufrieden war mit dir und gewünscht hätte, dass du mich anders behandelst. Tut mir leid, das ist dein Leben, was ich habe. Und Vater, zeig mir meinen Platz hier in deinem Reich. Lass, dass ich dein Erbe annehme. Danke, dass ich dein Sohn, deine Tochter sein darf. Und lass mich das einfach nehmen. Schenk mir die Vision, die du mir gegeben hast. Und Vater, gib mir den Blick für die Menschen um mich, meine Schwestern und Brüder, die noch nicht bei dir sind, die ich aber zu dir führen willst, die du auch liebst, die du bei Teil des Festes haben möchtest. Amen.